Wir haben jetzt zu Gast aus dem Saarland Roland Röder vom Aktion Dritte Welt Saar und er hat einen Vortrag gehalten über Paul von Lettow-Vorbeck. Kannst du für diejenigen unter unseren Zuhörern, die ihn nicht kennen, ganz kurz mal erläutern, wer war Paul von Lettow-Vorbeck?
Persönlich habe ich ihn nie kennengelernt, Paul von Lettow-Vorbeck. Er war einer der zentralen deutschen Kolonialmilitärs, 1870 im März in Saarlouis geboren. Deshalb der Bezug zum Saarland und 1964 verstorben und er wurde 1964 mit militärischen Ehren durch die Bundeswehr beigesetzt. Das Bundeswehrmusikkorps spielte und der damalige Verteidigungsminister Kai-Uwe Hassel von der CDU hielt die Grabrede. Das macht in etwa deutlich, welchen Stellenwert Paul von Lettow-Vorbeck auch in der Bundesrepublik Deutschland oder auch in Westdeutschland einnahm nach dem Zweiten Weltkrieg. Militärisch war er 1901 an der Niederschlagung des Boxeraufstandes in China beteiligt und insbesondere bekannt, in Anführungszeichen, wurde er dann durch seine Beteiligung am Völkermord an den Herero und Nama 1904 im damaligen sogenannten Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Und 1914 bis 1918 führte er einen blutigen Hinhaltekrieg in Deutsch-Ostafrika, in der dortigen Kolonie, dem heutigen Tansania. Er führte einen blutigen Hinhaltekrieg gegen englische Truppen. Und zentral für Paul von Lettow-Vorbeck ist der 2. März 1919. An dem Tag ritt er hoch zu Ross als einziger deutscher General, der im Felde unbesiegt war, im Ersten Weltkrieg, ritt er hoch zu Ross durch das Brandenburger Tor. Und dieser Tag, 2. März 1919, deutscher General hoch zu Ross, unbesiegt im Felde und ritt durch das Brandenburger Tor, durch dieses nationale Symbol, war die Grundlage, das waren die Zutaten, aus denen der Mythos Paul von Lettow-Vorbeck kreiert wurde, der dann auch in der Weimarer Republik hielt, in der Nazizeit hielt und auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In der Weimarer Republik, das muss man noch abschließend sagen, war er aktiv beteiligt, beispielsweise an der Niederschlagung der sogenannten Sülze-Unruhen in Hamburg 1919, Unruhen wegen gestiegener Lebensmittelpreise. Er wurde mit seiner Reichswehr-Division oder Bataillon wurde er vom damaligen Reichswehrminister Noske, Gustav Noske von der SPD, der ja auch als Bluthund der SPD tituliert wurde, wurde er nach Hamburg geschickt und meldete dann im September 1919 Vollzug. Und ein Jahr später war er am ultrarechten Kapp-Putsch beteiligt, der Gott sei Dank niedergeschlagen wurde. Zeit seines Lebens in der Weimarer Republik, aber auch später, gehörte er zum deutsch-nationalen Flügel, der entscheidend dazu beitrug, dass die Nazis 32, 33 immer stärker in Richtung Regierung geschoben wurden und 33 dann auch wurde ihnen ja die Regierung übertragen, weil deutsch-nationale Kreise massiv im Hintergrund neben der Wirtschaft massiv dafür gesorgt haben. Er selber wurde nie Mitglied der NSDAP, was nicht auf grundlegenden inhaltlichen Differenzen fußte, seine Nichtmitgliedschaft, sondern die Nazis waren ihm einfach zu prollig. Nichtsdestotrotz stellte er sich den Nazis als Redner zur Verfügung für die Wiedererlangung oder Wiedereroberung der sogenannten deutschen Schutzgebiete, also der deutschen Kolonien. Deutschland bekam ja mit dem Versailler Friedensvertrag die Kolonien aberkannt, musste sie zurückgeben. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg kreierte er weiterhin seinen Mythos vom unbesiegten ritterlichen Verteidiger Deutsch-Ostafrikas, der eben im Feld unbesiegt war und immer wieder für das Gute eintrat. Er präsentierte sich gewissermaßen als der Gute, der anständige deutsche Soldat, in diesem besonderen Fall eben auch noch der gute, anständige deutsche General. Man kann ihn vom Mythos her in etwa vergleichen mit Rommel, der jetzt auch sich nicht die Sache von Hitler eins zu eins zu eigen machte, aber nichtsdestotrotz natürlich auch wusste, Afrikakorps, was das bedeutet, wenn das militärisch geklappt hätte, dann wäre ja, also die Zielrichtung war ja nicht nur Ägypten, sondern Palästina, diese Region dann gewissermaßen im Nazi-Jargon judenfrei zu machen. auch wenn es da Differenzen mit Hitler gab zwischen Rommel, aber der Mythos Wüstenfuchs, der sogenannte Wüstenfuchs, das ist in etwa vergleichbar mit Paul von Lette-Vorbeck.
Ja, du hast jetzt einiges von dem, was ich im Anschluss fragen wollte, eigentlich schon beantwortet. Deswegen trotzdem frage ich jetzt nochmal dezidiert nach. Paul von Lette-Vorbeck war preußischer Offizier, beteiligte sich am Kapp-Putsch. Er war auch Mitglied in der SA, in die er, soweit ich das verstanden habe, so hineinkam, dass er Mitglied im Stahlhelm war und dass der Stahlhelm dann als Reserve in die SA mit übernommen wurde nach 1933. Er war aber nicht Mitglied der NSDAP. Wie kann man sein Verhältnis zum Nationalsozialismus charakterisieren?
Na, sein Verhältnis zum Nationalsozialismus ergab sich aus seiner zutiefst deutsch-nationalen Haltung. Er war immer ein Feind, ein Gegner der Demokratie, der Weimarer Republik. Und er war deshalb nicht NSDAP-Mitglied, weil die Nazis ihm zu prollig waren. Aber er wollte diese Demokratie nicht. Er hat diese Demokratie der Weimarer Republik auch aktiv mit der Waffe in der Hand bekämpft. Bei der Niederschlagung der Sülze-Unruhen 1919 wurde er von dem damaligen Reichswehrminister Gustav Noske, SPD, der ja auch als Bluthund der SPD oft tituliert wurde, wurde er nach Hamburg geschickt mit seinen Reichswehrsoldaten und hat dann erfolgreich in Anführungszeichen in Hamburg die Sülze-Unruhe niedergeschlagen. Das hieß, es wurden Sozialisten ermordet, Sozialdemokraten, Kommunisten, und im September 1919 meldete er dann Vollzug. Er war 1920 am Kapp-Putsch beteiligt. Also er hat alles das gemacht, was die deutschnationalen Kreise in der Weimarer Republik die ganzen 12, 13 Jahre über gemacht haben. Sie haben die Republik von innen ausgehöhlt. Sie haben die politische Diskussion, die Kommunikation nach rechts und immer weiter nach rechts bis ganz nach rechts außen verschoben. Und in den letzten 2, 3 Jahren der Weimarer Republik, 30, 31, 32, haben sie bis Anfang 33 peu à peu die Nazis, Hitler, Goebbels immer stärker in Richtung Regierungsverantwortung geschoben, bis es dann gelang, ihnen oder den Nazis im Januar 33 gewissermaßen die Regierungsgeschäfte zu übertragen. Also es war jetzt nie ein gegnerisches, ein Anti-Verhältnis, was er hatte zu den Nazis, zur NSDAP, sondern eher ein Verhältnis, ein positives Verhältnis. Er hat ja auch viele Reden, oder er hat viele, viele Vorträge, viele Reden für die Nazis gehalten, Kolonialvorträge in den 1920er insbesondere, aber auch in den 1930er Jahren. Hitler hat ihn dann auch, also zur Wiedererlangung der Kolonien hat er die Vorträge gehalten, propagandistische Vorträge. Und 1939 hat Hitler ihn zum General zur besonderen Verwendung ernannt. Das war auch so eine, im Grunde genommen eine Kategorie, die es überhaupt nicht gab, ne? Aber um ihm Ehre zu erweisen, um auch von Seiten der Nazis von diesem Mythos Paul von Lette-Vorbeck, der damals schon existierte, der unbesiegte ritterliche Verteidiger Deutsch-Ostafrikas, wie die Selbstbeschreibung war, im Ersten Weltkrieg der einzige deutsche General, der unbesiegt geblieben ist im Feld, um davon zu profitieren, haben die Nazis mit ihm kooperiert, auch wenn die Wiedererlangung der Kolonien in Afrika jetzt nicht on top stand, auf den ersten 2, 3 Plätzen standen der Nazi-Ziele. Da ging es ja eher darum, die Sowjetunion zu vernichten, mit allen Konsequenzen, und möglichst viele Juden und Jüdinnen zu töten. Aber die Kolonien, die Wiedererlangung war auch ein Ziel der Nazis, aber unter ferner liefen.
Ja, wie bereits erwähnt, ist Lette-Vorbeck immer noch Ehrenbürger seiner Geburtsstadt St. Louis. Gibt es da neue Entwicklungen?
Ja und nein. Also Lette-Vorbeck wurde 1956 Ehrenbürger der Stadt St. Louis unter einem CDU-Bürgermeister. Und wir haben seitens der Aktion Dritte Welt Saar immer wieder seit den 2000er Jahren darauf insistiert, dass ihm diese Ehrenbürgerschaft aberkannt wird. Mittlerweile hat man die Straße, seinen Straßennamen geändert. Man hat die Straße nach anderen Personen benannt. Man hat auch davor schon die Brücke, die nach ihm benannt war, umbenannt. Man hat die martialische Tafel an seinem Geburtshaus in der Saloya Innenstadt, wo Tausende von Touristen auch durchflanieren. Hier wurde der ritterliche, unbesiegte Verteidiger Deutsch-Ostafrikas, Paul von Lette-Vorbeck, im März 1870 geboren und so weiter. Man hat diese Tafel entfernt. in Sachen Ehrenbürgerschaft zieht man sich auf eine formaljuristische Begründung zurück und sagt, die erlischt mit dem Tode des Menschen. Das mag juristisch gesehen so sein, aber 1956 hat der Stadtrat, hat die Stadt Saarlouis als politische Position eben die Ehrenbürgerschaft verliehen. Und dann erwarte ich eben auch von der Stadt Saarlouis, von dem Stadtrat, dass er diese Ehrenbürgerschaft auch aus politischen Gründen wieder entzieht. Das ist keine juristische Frage. Ich bin auch kein Jurist, ich bin Politiker, sondern das ist eine absolut und nur politische Frage.
Ja, vielen Dank. Du hattest schon erwähnt, dass er am Völkermord an den Herero und Nama in Deutsch-Südwest, der damaligen Kolonie Deutsch-Südwest, beteiligt war. Kannst du etwas nochmal zu seiner Rolle dabei sagen?
Also sein Gesellenstück oder entscheidend auf seiner militärischen Karriereleiter war die Niederschlagung des Boxeraufstandes in China 1900-1901. Daraufhin machte er einen großen Sprung in der militärischen Hierarchie und wurde dann 1904 bei den sogenannten Schutztruppen, das ist ja auch so eine, Orwell hat das ja viel später als Neusprech tituliert und bezeichnet diese schräge Titulierung, deutsche Kolonialtruppen wurden in der Selbstbezeichnung als Schutztruppen definiert und beschrieben. Da wurde Letto Vorbeck die Nummer 2, direkt hinter oder unter General von Trotha. Und das heißt, er war zentral an der militärischen Eroberung dieser Gebiete beteiligt, an dem Schutz in Anführungszeichen dieser Gebiete vor Herero und Nama, an der Niederwerfung des Herero und Nama-Aufstandes, der alles in allem zwischen 80.000 und 100.000 Tote bedeutet hat und ja bis heute auch noch die Diskussion in der Bundesrepublik und in Namibia mitbestimmt, mit nicht immer positivem Ausgang.
Ja, vielen Dank. Wenn von Letto Vorbeck die Rede ist, wird gern auch die Legende von den treuen Askari, den afrikanischen Hilfstruppen der Deutschen im Ostafrika, bemüht. Was ist aus heutiger Sicht das dazu zu sagen?
Askari, das waren afrikanische, quasi einheimische Soldaten im Zeitraum 1914 bis 1918 in Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Die treuen Askari, das ist diese Legende, die ganz stark zum einen von Letto Vorbeck protegiert wurde, geschrieben wurde, niedergeschrieben wurde und populär gemacht in Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie der deutsche Volkssänger Heino, der darüber auch das Lied verfasst hat, gesungen hat. Die vermeintlich treuen Askari, das waren zwangsrekrutierte Soldaten im heutigen Tansania, also im heutigen Tansania, zwangsrekrutierte Soldaten. Und wer nicht spurte, wurde liquidiert. Das ist ganz, ganz banal. Es gab auch Erschießungen, es gab auch massenhaft bei desertierten Askaris gab es dann auch ein öffentliches Erhängen mit dem Ziel, eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Und es waren Zwangsrekrutierte, das ist zentral.
Okay, danke. Letzte Frage. Als er 1964 starb, das hattest du auch schon erwähnt, hielt der Bundesverteidigungsminister Kai-Uwe von Hassel die Trauerrede bei der Beerdigung. Da hatte man auch zwei von diesen Askari sogar einfliegen lassen extra. Und erst in den letzten Jahren, soweit ich das wahrgenommen habe, findet eine verstärkt kritische Auseinandersetzung mit ihm statt, was sich daran äußert, zum Beispiel, dass Straßen und Kasernen, die nach ihm benannt waren, umbenannt wurden. Dennoch ist er, soweit ich weiß, immer noch Ehrenbürger von Saarlouis, seinem Geburtsort. Ja, wie ist seine historische Bewertung heute einzuschätzen? Also gibt es zum Beispiel neuere wissenschaftliche Biografien über ihn?
Zunächst mal, als er 1964 starb und Kai-Uwe von Hassel von der CDU die Grabrede hielt, das kann man in etwa vergleichen, wenn heutzutage Björn Höcke stirbt und der aktuelle Verteidigungsminister Pistorius hält dann die Grabrede. Das wäre in etwa der Vergleich, der deutlich macht, welchen Stellenwert Letto Vorbeck in der neuen Bundesrepublik hatte und zum Teil noch hat. Aber es gibt, im Grunde genommen war die deutsche Kolonialzeit oder waren die Taten von Letto Vorbeck schon in den 1970er Jahren bekannt. Das lässt sich wissenschaftlich belegen. Es sind danach noch detailliertere Studien erstellt worden. Aber dass er am Kapp-Putsch beteiligt war, dass er militärisch beteiligt war, dass er an der militärischen Niederschlagung der Sülze-Unruhen in Hamburg beteiligt war, dass er die Weimarer Republik mit der Waffe in der Hand bekämpft hatte, also gewissermaßen ein Terrorist war, wenn man so will, dass er an der Niederschlagung des Herero-Aufstandes, Nama-Aufstandes beteiligt war, dass das ein Völkermord war. Alles das ist seit vielen Jahren, Jahrzehnten bekannt. Die Diskussion hat sich seit Anfang der 2000er Jahre im positiven oder im menschenrechtlichen Sinne etwas zugespitzt, als die damalige BMZ-Ministerin Heidemarie Wiczorek-Zoll von der SPD immerhin zum ersten Mal ein Schuldeingeständnis öffentlich abgab, als Vertreterin der Bundesrepublik Deutschland zu sagen, das, was wir dort gemacht haben, das war ein Kolonialverbrechen. Sie vermied den Begriff Völkermord, weil daran hängt dann immer auch im Sinne des Völkerrechts hängt immer auch eine relativ hohe Entschädigung. Es wurde jetzt in den letzten Jahren zwischen den Regierungen Bundesrepublik und Namibia, in Windhoek wurde ein Vertrag ausgehandelt. Namibia sollte 1,1 Milliarden Euro bekommen. Man vermied auch hier das Wort Entschädigung. Es sollte über 30 Jahre verteilt als Entwicklungshilfegelder ausgezahlt werden. Man wollte jedenfalls keine Folgekosten übernehmen seitens der Bundesrepublik. Es war geplant, dass Frank-Walter Steinmeier das in Namibia quasi mitverkündet und sich dort auch öffentlich entschuldigt. Aber durch massive Proteste von Nama und Herero, die ausgegrenzt waren in diesem Prozess, wurde der Vertrag, der letztes Jahr schon unterschriftsreif war, wurde er erst mal wieder auf Eis gelegt. Aber positiv daran ist, dass niemand mehr heutzutage leugnet, dass Herero und Nama massenhaft bis zu 100.000 1904 von deutschen Truppen unter Leto Vorbeck, unter General von Trotta, gezielt, gewollt, wissentlich ermordet worden sind. Das wird nicht mehr geleugnet. Es geht jetzt darum, den Umgang zu finden. Allerdings verhandeln Staaten immer nur auf der Ebene, also Staaten verhandeln immer nur mit anderen Staaten und nicht mit der Zivilgesellschaft in einem anderen Land. Diese Baustelle ist, wenn man so will, die Baustelle der Regierung in Namibia, die halt auch diverse Konflikte auszutragen hat. Nichtsdestotrotz gibt es in Deutschland eine sehr breite und absolut wichtig, in jedem Einzelfall wichtige Debatte. Es muss um jede Straße, um jede Straßenumbenennung gekämpft werden. Es muss um jedes materielle Gut gekämpft werden, was aus Afrika in hiesigen Museen ist, damit es zurückgegeben wird. Der Kampf lohnt in jedem Einzelfall, weil es ist in jedem einzelnen Fall ein Fight für einen Kampf für Humanität, für Menschlichkeit und für ein Menschenbild auf Augen, also dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Beziehungsweise immer auch ein Kampf gegen Rassismus.
Ja, hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank.